Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Als mir jemand fragte, liebe Gemeinde, was bedeutet eigentlich für dich die Aussage und vergib uns unsere Schuld, meinte er immer lakonisch, keine Punkte mehr in Flensburg. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was in Flensburg ist, aber ich denke auch, wer keinen Eintrag in Flensburg im Zentralregister für Verkehrsdelikte hat, der weiß trotzdem, wie schnell man im Verkehr schuldig werden kann, gerade im Straßenverkehr. Das ist ein anschauliches Beispiel, gerade diese Flensburger Punkte für das Leben zwischen Menschen und auch im Verhältnis zu Gott. Da gibt es nämlich Regeln und eine oberste Instanz. Da gibt es dann die Schuld, aber es gibt auch die Löschung der Schuld. Nach ein paar Jahren sind die Punkte wieder weg, wenn man sich zumindest anständig benimmt. Das Gleiche gilt ja auch für den Finanzsektor. Da heißt es jetzt vor kurzem, jeder zehnte Deutsche ist überschuldet. Und wir hören ständig die Begriffe wie Verschuldung, Schuldnerberatung, Privatinsolvenz, Stichworte und Themen, die wir nur allzu gut kennen. Vergib uns unsere Schuld. Und doch geht die Bitte um Vergebung im Vaterunser viel tiefer als nur so ein paar Flensburger Punkte, denn es geht primär und verstärkt um die Gottesbeziehung. Mit anderen Worten, wenn wir um Vergebung bitten, dann geben wir ja auch zu, dass wir schuldig geworden sind. Und das beginnt ja schon sprichwörtlich bei Adam und Eva. Die meisten kennen die Paradiesgeschichte. Da lesen wir, wie Gott dem Menschen Gebote gab. Nicht den Tieren, nicht den Pflanzen, allein der Mensch wird gewürdigt, Gottes Gebote zu hören. Er ist auch alleine verantwortlich, weil er antworten kann und nicht nur programmiert ist. Deine besondere Auszeichnung ist der freie Wille. Denn jetzt hat der Mensch nämlich die Freiheit, er kann sich für oder gegen Gottes Gebot entscheiden. Ja, der Mensch hat sogar die Freiheit, sich von Gott abzuwenden. Und was das bedeutet, das zeigt der Fortgang der Paradiesgeschichte, denn die Freiheit ist ein gefährliches Gut. Je mehr Freiheit wir nämlich haben, desto mehr Möglichkeiten haben wir ja auch, sie zu missbrauchen und damit jede Menge Leid zu verursachen. Chefs zum Beispiel in einer Firma, die können sich Dinge erlauben, die sich Angestellte nicht erlauben können. Präsidenten, Könige, wer auch immer, Diktatoren, missbrauchen ihre Macht und Freiheit. Adam und Eva haben sich nicht an die Weisung Gottes gehalten, die Frucht eines bestimmten Baumes nicht zu essen. Und deshalb erlebten sie die Konsequenz ihrer eigenen Entscheidung, die Trennung von Gott. Und darum führt uns das Vaterunser mit der Bitte, vergib uns unsere Schuld, genau dorthin, wo wir alleine eine Chance haben, unsere Schuld wirklich weggetragen zu bekommen, nämlich zu Gott selbst. Nur er kann durch gnädige Vergebung die Bindung an die Schuld lösen. Nur er kann uns wieder schuldfrei machen und in neue Freiheit stellen. Vergebung heißt nämlich, eine neue Freiheit bekommen. Unbelastete Zukunft, Ereignisse aus der Vergangenheit, die mich nicht mehr wie ein schweres Gepäck belasten müssen, sondern Erlaubnis zu neuem beginnen. Die Vergangenheit soll und darf die Zukunft nicht bestimmen bei der Vergebung. Denn es stimmt zwar, Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Das sehen wir bei den vielen Geschichten, wie Jesus mit den unterschiedlichsten Menschen umgeht und ihnen begegnet. Aber er sagt auch öfter mal, nachdem er ihnen zum Beispiel die Schuld vergeben hat, sündige hinfort nicht mehr. Denn ob das was wird mit der Vergebung, liegt ja dann an mir. Und deswegen ist es absolut schädlich, die Schuld zu verniedlichen. Schwamm drüber, weiter wie bisher, aber nur mit einem besseren Gewissen. Nein, nur die Vergebungsbitte und die Vergebungszusage stellen uns auf den Weg aus der Vergangenheit in eine neue Zukunft. Und genau das hat ja auch der zweite Teil dieser Bitte als Zentrum, nämlich wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist die einzige Bitte, die sozusagen eine Bedingung hat. Das bedeutet nichts weniger als eben auch eine neue Zukunft für Menschen, die aneinander schuldig geworden sind. Vergebung kann Neubeginn ermöglichen. Eine Lösung von belastenden Ereignissen der Vergangenheit. Menschen, die den Mut hatten, sich so zu verhalten, die haben auch eine neue Freiheit gespürt, trotzdem es vielleicht schwer war. Zum Beispiel eine Witwe, die dem Mörder ihres Mannes vergeben hat, so wie vor kurzem in der Türkei. Oder der Geschäftsmann, der seinen Partner vergibt, der ihn eigentlich in Ruin getrieben hat. Das versteht sich nicht von selbst, dass man dann vergibt. Aber diese göttliche Hilfe soll uns ja zuteil werden beim zweiten Teil dieser Vergebungsbitte. Gott hat uns doch viel mehr vergeben. Wir haben schon gehört, 1 Millionenbetrag. Deswegen wird es uns doch wohl nicht schwerfallen, ein paar Euro 50 zu vergeben. So ein Kleinkram. Denn die gegenseitige Bitte um Vergebung hat befreiende Folgen eben auch für die Gemeinschaft. Eigentlich gehört diese Bitte um Vergebung mit der Bitte um das Brot zusammen, was wir ja zum letzten Teil meiner Predigt gehabt haben. Die Menschen brauchen Brot, um leben zu können. Doch die Menschen brauchen auch Vergebung, weil Brot allein nicht satt macht. Die Seele wird davon nicht satt. Mit der Brot und mit der Vergebungsbitte reicht unser Beten hinein in die Zukunft. Denn, und das zeigt sich immer wieder, die Vergebungsbitte stärkt unsere Resilienz, also unsere Widerstandskraft bei Beziehungen. Da geht nicht alles sofort kaputt. Da muss man sich nicht gleich auseinander dividieren, bloß weil einer mal ein falsches Wort gesagt hat. Ist schlimm, wenn man hört, dass man 20 Jahre miteinander geredet hat, wegen einer Lappalie. Die Vergebungsbitte stärkt unsere Resilienz, unsere Widerstandskraft, auch manchmal Dinge, die mich verletzt haben, zu ertragen und auch zu vergeben. Und auch wenn es uns schwer fällt, wir sind dann nämlich verantwortlich dafür, dass wir anderen Vergebung zuteil werden lassen. Deswegen nehmen wir auch Verantwortung, wenn wir andere um Vergebung bitten, nämlich für unsere Fehler einzustehen. Doch wenn wir das tun, dann merken wir die Befreiung. Wenn nicht, dann leben wir mit einer Lüge in unserem Leben, die manchmal auch unser Leben, unser Lebenshaus zum Einsturz bringen kann. Wie so ein Krebsgeschwür, was man nicht wahrhaben will und weiter wächst. Und wenn wir von solchen Krisen hören, egal ob wir Politikern, Schauspielern oder Nachbarn, dann heißt es oft, ich kann mir das gar nicht erklären. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, dass mein ganzes Lebenshaus zusammenbricht. Das ist so ähnlich wie vor kurzem in Nordhausen hier in Deutschland. Da hat ein Fluss im Untergrund alles unterspült. Und auf einmal brach die ganze Straße zusammen und hat ein paar Häuser und ein paar Autos unter sich untergraben. Man hat nichts gesehen. Aber innerlich wurde man immer hohler und immer zerbrechlicher. Das macht die Schuld. Sie zersetzt dein Leben. Und wenn du nicht Vergebung bekommst und nicht bereit bist, die Vergebung weiterzugeben, bleibt die Zersetzung da. Und dann wundert man, wie kann das denn kommen? Wichtig ist hier, es geht bei Gott nicht um das Erklären, wie das denn kommen kann, sondern um das Bekennen. Die Chance ist nämlich, manche Fehler der Vergangenheit durch das Bekennen zu isolieren und sie auch als Dreck, als Zersetzung zu markieren und zu entsorgen durch die Vergebung. Und dazu gehört auch ein echter Entschluss. Die Bibel nennt das Buße. Auf gut Deutsch die Bereitschaft, deine Lebensprioritäten zu korrigieren. Die Bitte um Vergebung, die steht ja nicht am Anfang, sondern fast am Ende. Das Vaterunser ist ja heute schon die 5. Predigt dazu. Quasi nachdem wir bereits gestaunt haben über Gott, der uns die Vaterschaft anbietet. Über Gott, der mir seine Liebe immer geben möchte, egal was kommt. Das Vaterunser ist eher so eine Art Gebetsprozess. Und zuerst staune ich über Gottes Angebot, dann, wie sich Gott mit Namen vorstellt und mir seinen guten Willen mitteilt. Und erst dann kommen die Bitten. Aber eben nicht wie Untergebene, die vielleicht Schuld auf sich geladen und eine Strafe von ihrem Chef zu erwarten haben, sondern wie Kinder, die zu ihrem guten Vater laufen, ihre Schuld bekennen, und sich dann vergeben lassen. Und deswegen muss das Auswirkungen haben, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Denn das Erleben der eigenen Vergebung durch Gott macht uns erst fähig, diese Vergebungsbereitschaft auch zu praktizieren. Gott ist ja unser Vater, der unsere Schuld, also die von uns allen, die wollen, vergeben. Und die Geschichte vom hartherzigen Schuldner, die wir gerade gehört haben, klargemacht hat, wird uns nur dann Vergebung gewährt, wenn ich mich an diese Vergebung halte und sie weitergebe. Das ist mein Auftrag. Diese Bitte um Vergebung ist also nicht nur ein Lebensmittel wie Brot, sondern es ist ein Überlebensmittel für alle unsere Beziehungen, bis hinein in die Ewigkeit. Sie ist keine billige Beruhigungspille, sondern Heilung, die Kreise zieht. Aber darüber habe ich schon öfter mal gepredigt, das wird auch Karfreitag wieder thematisiert, deswegen möchte ich es hierbei belassen und zur nächsten Bitte, Vater unser, übergehen und führe uns nicht in Versuchung. Genau wie bei der Schuld ist auch Versuchung mehr als Milka. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, also harmlos und menschlich. Nein, wesentlich schwergewichtiger sind Versuchungen, die mit Geld, mit Macht oder mit anderen Versuchungen zu tun haben, die langfristig nicht nur mir selbst schaden, sondern auch Ehen, Familien und ganze Gruppenbeziehungen zerstören können. Bei der Versuchung geht es immer darum, über das Normale hinaus zu testen, was noch besser ist. Der ultimative Kick, der mich nun wirklich glücklich macht, noch befriedigender im Leben sein könnte. Und dabei besteht eben die Gefahr, durch die Verführung dahin geführt zu werden, wo man eigentlich gar nicht hin wollte. Ich war ja mal eine Weile im Gefängnis und da habe ich praktisch, also ich habe da gearbeitet, jedenfalls, kein Schreckkrieg, jedenfalls jede Menge Leute kennengelernt im Jugendgefängnis, die eigentlich nur Mitläufer waren, bei Raubüberfällen, sogar bei Mord und so, aber die das eigentlich gar nicht wollten. Bloß plötzlich steckten sie drin und waren natürlich mitschuldig, klar. Die Verführung führt uns manchmal auf sehr, sehr schädliche Bahnen. Äußerlich ist sie reizvoll, wir kennen die Werbung. Sonst könnte sie uns ja nicht auf uns einwirken. Aber sie kann eben auch von uns selbst, von unseren Mitmenschen, uns von Gott wegführen und damit entfremden. Und deswegen geht es bei dieser Bitte um wesentlich mehr als nur um die Bewahrung von den kleinen und großen Manipulationen in der Werbung. Es geht um mehr als die kleinen Verlockungen, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen, weil sie mehr versprechen, als sie letztlich halten. Es geht um mehr als, Mist, schon wieder zu viel gegessen, schon wieder ein paar Stunden vom Computer versumpft und Zeit verschwendet, wieder nicht den Ausschaltknopf im Fernseher getroffen, was auch immer. Nein, es geht um mehr. Nochmal zu Adam und Eva. Die hatten wir heute schon. Beide lebten in der innigsten Beziehung zu Gott. Und doch, das verhinderte nicht, dass sie diese Beziehung fortwarfen für diese trügerische Versprechung, dass sie jetzt Macht bekommen, Geld, dass sie sein werden wie Gott, Größe. Bekannt ist auch die Versuchung von Abraham, als er seinen Sohn opfern sollte. Verstehen bis heute viele nicht, wobei das wichtig ist, aus dem Zusammenhang dort im Nahen Osten zu beschreiben. Und eigentlich war das auch keine Versuchung, sondern es war ein Test. Denn die Bibel macht deutlich, dass Gott keinen Menschen versucht, aber ihn prüft. Ähnlich wie Schüler, wenn sie Tests schreiben. Die konnte ich beschweren, ich passe jedes Mal schon wieder so viel Tests geschrieben. Schon wieder eine Arbeit und, und. Oder wenn Schüler eine Abschlussprüfung machen müssen. Ist doch klar, dass dann überprüft wird bei der Prüfung, wie weit ein Kandidat für bestimmte Dinge geeignet ist, ja oder nein. Die Bibel unterscheidet sehr klar zwischen Versuchung und zwischen Prüfung. Der Teufel, der Gegenspieler Gottes, der versucht uns, sagt die Bibel, und will uns damit zu Fall bringen, dass wir auf der Nase liegen und liegen bleiben, sagen, hat ja doch alles keinen Sinn. Gott prüft uns. Und der will uns damit stärken, uns aber auch unsere Schwächen zeigen. Das ist so wenig, ähnlich wie beim Auto auf der Teststrecke, zu gucken, wie sieht's aus. Oder bei Gegenständen, die Stiftung Warentest unter die Lupe nimmt, um die Schwachstellen herauszufinden und zu optimieren. Das Prüfungsfach bei Abraham am Ende seines Lebens war der Glaube. Der Glaube und das unbedingte Vertrauen, dass es Gott gut mit uns meint, egal ob er das versteht oder nicht. Unser Prüfungsfach heutzutage ist eher die Treue zu Gott. Dass wir wirklich bei ihm bleiben und die Liebe zueinander. Manchmal eine ganz schön schwere Prüfung. Im kleinen Katechismus von 1529 schreibt Martin Luther zur sechsten Bitte des Vaterunser: Gott versucht zwar niemanden, aber wir bitten in diesem Gebet, dass uns Gott wolle behüten und erhalten, dass uns der Teufel, die Welt und unser eigensinniges Fleisch nicht betrüge und verführe, damit wir den Sieg behalten. Auch hier zeigt uns Luther den Blick auf das Ende
den Sieg behalten.
Das Ziel ist nämlich, bei Gott anzukommen. Egal wie viele Umwege, wie viele Irrwege wir gegangen sind, egal wie oft wir hingefallen sind. Aber wir sollen wenigstens aufstehen und auf keinen Fall liegen bleiben. Und insofern kann man diese Vaterunser-Bitte mit der Versuchung so verstehen, Herr, hilf mir, mich nicht wegdringen zu lassen, sozusagen vom Kurs abbringen zu lassen. Herr, gib uns die Kraft, dass uns keine Versuchung etwas anhaben kann. Denn wenn Gott uns prüft, dann geschieht das bildlich gesprochen, um unsere geistlichen Abwehrkräfte zu stärken. Das ist wie eine Impfung, um uns zu immunisieren und zu mobilisieren. Deswegen die Frage an dich. Wenn du der Teufel wärst, stell dir vor, du wärst der Teufel, und müsstest so jemand wie dich zu Fall bringen, wo würdest du bei dir ansetzen? Also, wo sind deine Schwachstellen? Was bringt dich immer wieder von Gott weg? Du weißt das doch ziemlich gut. Mach dir das mal klar, denn es ist sehr hilfreich für ein gutes und stabiles Leben. Wo sind deine Schwachstellen? Schau es dir mal an, schau auch deine Vergangenheit an, wo das in der Vergangenheit nicht so gut geklappt hat. Und da sollten wir Gott wirklich um Selbsterkenntnis bitten. Jeder von uns hat ja seine persönlichen Schwächen, seine Defizite, seine verletzlichen Stellen. Darüber hinaus sollten wir Gott aber auch um Wachsamkeit bitten. Denn die Verführung trifft uns immer dann, wenn wir am verletzlichsten sind. Meistens, wenn wir alleine sind oder körperlich und seelisch ziemlich schwach sind. Nicht umsonst sagt Jesus immer wieder, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fällt. Also seid fokussiert, seid konzentriert. Wir westlich geprägten Menschen in unserem hochtechnisierten Europa verlieren immer mehr die Bodenhaftung für das, was langfristig wichtig ist. Wir sind so fasziniert vom vergänglichen Scheinkram, der in einem Jahr sowieso schon wieder vorbei ist, dass wir die wesentlichen Dinge, die unsere Ewigkeit ausmachen, oftmals aus dem Blick verlieren. Und dazu gehört auch, begriffen zu haben, wie zersetzend sich die Schuld in Bezug auf Gott auswirkt. Sicher, wir hören in den Nachrichten von Mördern, die hier in Berlin eine schwangere Frau mit Benzin übergossen und sie angezündet haben. Und dann hören wir von einer besonderen Schwere der Schuld, wie es attestiert wird. Wir hören vom Stellwerksleiter in Bad Aibling, der durch seine Unachtsamkeit viele Menschen in den Tod gebracht hat. Aber wir, wir sagen, ich weiß, okay, ich habe doch keinen umgebracht und so. Ist doch alles in Ordnung, oder? Nein, eben nicht. Die schlimmsten Sünder damals zur Zeit Jesu waren die, die äußerlich am anständigsten waren, am meisten fromm getan haben. Ihre Schuld bestand nämlich darin, Gott gar keine Chance zu geben, ihnen vergeben, ihnen barmherzig gegenüberzutreten, weil sie sich für sündlos hielten. Deswegen war Jesus so sauer mit ihnen. Nie hat er sich so aufgeregt wie in den Auseinandersetzungen mit den Pharisäern. In einer dieser Auseinandersetzungen sagt er zu ihnen, wenn ihr blind wärt, dann würde euch keine Schuld angerechnet. Aber weil ihr sagt, wir können sehen, bleibt eure Schuld bestehen. Eine der größten Versuchungen unserer Zeit ist diesbezüglich alles zu verharmlosen. Ach, ist doch nicht so schlimm. Haben wir doch alles im Griff, wird schon wieder wert. Wir sind doch alles kleine Sünderlein, war immer so und so weiter und so fort. Im Grunde ist das genau die alte Versuchung, die schon in der Paradiesgeschichte von der Schlange gesagt wurde. Sollte Gott gesagt haben, diese Zweifel sehen, na, ob das wirklich so stimmt. Denn das eigentliche Ziel der geistlichen Versuchung, um die es ja hier geht, ist die Zerstörung unserer Verbindung zu Gott. Und genau deswegen wurde auch Jesus in all diesen Dingen als Mensch versucht. Am Beginn seiner Wirksamkeit, wir kennen die ganzen Geschichten, wo er seine Macht ausspielen sollte, Steine zu Brot, ein paar Wunder und so weiter. Und eben auch am Ende seiner Tätigkeit, wir sind ja in der Passionszeit, wo er im Garten Gethsemane nochmal intensiv darum bat, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Und das war weit mehr als nur die Angst vor körperlichen Leiden. Dieses seelische Empfinden, dass vielleicht alles vergeblich ist, die Menschen sowieso nicht wollen. Genau das aber, dass Jesus so versucht wurde wie wir, ist auch für uns ein hilfreicher Trost. Bis heute. Im Hebräerbrief heißt es, wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde genauso versucht wie wir alle.
aber er blieb ohne Sünde.
Jesus Christus, der vor Gott für uns eintritt, hat ja selbst die Versuchung erlitten und bestanden. Es wird uns weiterhin so gehen, wie Martin Luther mal sagte, ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinen Kopf fliegen, aber ich kann verhindern, dass sie auf meinem Kopf ein Nest bauen. Große und kleine Versuchungen treffen uns jeden Tag, aber ob sie sich bei uns festsetzen und ihre destruktive Wirkung entfalten können, das ist meine, das ist unsere Entscheidung. Und deswegen lasst uns dankbar sein für die Bitte der Vergebung als Weg in eine große Freiheit, wie wir es am Anfang hatten. Die Auswirkung wäre nämlich dann, dass wir es lernen, diese geistlichen Versuchungen, denen zu widerstehen, indem wir den Rat des Hebräerbriefs befolgen, Hebräer 12, wir wollen den Blick auf Jesus richten und uns nur auf ihn fokussieren. Er ist der Anfänger und Vollender, der Start und das Ziel unseres Glaubens. Amen.